Okay. Hallo und herzlich willkommen an alle Anwesenden. Wir freuen uns, dass so viele heute da sind. Herzlich willkommen auch an alle Zuschauer, die von zu Hause aus zuschauen. Und natürlich herzliches Willkommen und vielen Dank an euch, liebe Politiker, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute mit uns diese kleine Diskussionsrunde zur Landtagswahl am 14. März mit uns veranstaltet. Nochmal kurz, wir kennen das alle, wir haben einige Hygienemaßnahmen zu beachten. Und zwar sehen Sie hier auf dem Boden so wunderschöne Kreise. Die sind dafür gedacht, dass sich da immer eine Person reinstellt, damit wir die Sicherheitsabstände einhalten können. Außerdem sind Sie verpflichtet, während der ganzen Veranstaltung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Und wir empfehlen, die Corona-Warn-App zu benutzen. Wir hier auf der Bühne können leider aus technischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Deswegen achten wir aber umso mehr auf Hygienemaßnahmen. Wir haben zum Beispiel, wie Sie sehen, alle unser eigenes Mikrofon. Und Abstände sind offensichtlich auch vorhanden. Ja, vielleicht haben Sie es gerade schon rausgehört. Diese Veranstaltung wird auf YouTube gestreamt, auf unserem YouTube-Kanal Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm. Da wird auch das Video dazu am Anfang nächster Woche online gestellt werden und Sie finden da auch noch Interviews mit den kleineren Parteien oder zumindest einige der kleineren Parteien.
Genau, dann kurz zur Vorstellung. Hier auf der Bühne mit uns sitzen die Kandidaten aus Ulm. Wir haben alle demokratischen Parteien eingeladen, die im Bundestag sitzen. Die Linke hat leider nicht auf unsere Anfrage reagiert, deshalb sitzen jetzt hier mit uns Herr Rivoire von der SPD, Herr Jukow-Schwelling von den Grünen, Herr Kienle von der CDU und Herr Genelin von der FDP. Wie Helena eben schon gesagt hat, die kleineren Parteien kommen auf unserem YouTube-Kanal Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm noch zur Sprache. Das kommt eben auch nächste Woche online. Und noch zu uns, wie eben schon gesagt, das ist Helena, ich bin Clara und wir sind beide von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm.
Dankeschön. Bevor wir wirklich loslegen können, habe ich noch zwei kleine organisatorische Anmerkungen. Und zwar wird am Dienstagabend, also der 2. März von 18 bis 20 Uhr, online eine Mobilitätswende-Diskussion mit den Gästen hier stattfinden. Außerdem werden da noch anwesend sein Mustafa Süslü von den Linken und Dominik Bartel von der Klimaliste und Laura Kiene von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm. Genau, die Veranstaltung, die Anmeldung dazu und den Link finden Sie auf der Internetseite des Ulmer Initiativkreises für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Alle Infos dazu kommen auch noch mal am Sonntagabend auf unseren, also den Social-Media-Kanälen von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm online. Genau. Außerdem, letzte Anmerkung, bevor wir loslegen können. In einer Demokratie muss jeder teilhaben können. Deswegen muss auch jeder verstehen, worum es geht. Wir haben so Fragezeichenkarten gebastelt. Da sollten die meisten von Ihnen, also nein, liebe Politiker, Sie haben leider keine Fragezeichenkarten. Sie müssen das verstehen, was Sie uns da erzählen. Also die Zuschauer haben Fragezeichenkarten. Wenn Sie etwas nicht verstehen, bitte heben Sie einfach diese Karte hoch. Liebe Zuschauer aus dem Chat, schreiben Sie einfach ein Fragezeichen in den Chat rein. Dann versuchen wir die Sache nochmal so zu erklären, dass sie auch jeder versteht.
Genau, dann kommen wir jetzt nochmal zu einer kleinen Vorstellungsrunde. Ich würde euch dabei immer bitten, nochmal euren Namen zu sagen, die Partei, für die ihr antretet und kurz, wirklich ganz kurz die Frage zu beantworten, was wäre das Erste, was Sie tun würden, um die Klimakrise anzugehen? Und Herr Rivoire, ich würde Sie bitten zu beginnen.
Ja, Martin Rivoire ist mein Name. Ich kandidiere für die SPD. Ich bin schon seit 20 Jahren im Landtag von Baden-Württemberg und bin von Beruf Diplom-Ingenieur und bin dort im Landtag im Verkehrsausschuss und im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Und wenn ich so Verkehrsausschuss denke, dann würde ich das Erste als Erstes einführen, dass wir ein landesweites 365-Euro-Ticket bekommen.
Vielen Dank. Thomas, Sie sind dran. Name, Partei und was wäre das Erste, was Sie tun würden, um die Klimakrise anzugehen?
Ziele ist mein. Hört ihr mich? Jetzt ist es besser, glaube
ich. In die Hand nehmen einfach.
Thomas Kienle ist mein Name, 55 Jahre alt, trete für die CDU an, zum zweiten Mal, 20 Jahre im Gemeinderat hier in Ulm. Das Erste, was ich für die Klimawende tun würde, ist flächendeckend Refuels und Wasserstoff einsetzen. Wir haben 1,3 Milliarden Fahrzeuge weltweit. Es kommt auf den Treibstoff an, nicht auf den Antrieb. Von daher flächendeckender Refuels-Einsatz. Und das Zweite, was wir machen würden, ist das, was wir schon gemacht haben als CDU, E-Wärmegesetz vorantreiben, Prämien, Umtausch von alten Heizungen in neue regenerative Heizungen.
Okay, vielen Dank. Dann darfst du gerne weitermachen, nochmal Name, Partei und eben die Frage beantworten.
Ja, ich bin Michael Jukow-Schwelling, 39 Jahre. Ich kandidiere für die Grünen für den kommenden Landtag. Ich bin seit knapp 17 Jahren Gemeinderat in Ulm und dort mit den Themen Umwelt und Verkehr befasst. Und deswegen auch die erste Maßnahme, die ich tun würde, wäre die Kommunen per Gesetz ermächtigen, eine sogenannte Mobilitätsabgabe einzuführen. Das heißt, es ist eine Abgabe, die alle zahlen, die dort wohnen, auch die, die ein Auto haben. Dafür können alle diese zahlenden ÖPNV kostenlos nutzen. Das hätte die größte Lenkungswirkung.
Vielen Dank. Dann unser Schlusslicht. Leon, stell dich doch bitte noch mal kurz selber vor. Name, Partei und was wäre das Erste, was du für die Klima, was du tun würdest, um die Klimakrise anzugehen?
Ja, last but not least, mein Name ist Leon Genelin. Ich bin 21 Jahre alt. Ich kandidiere das erste Mal für den Landtag. So, jetzt habe ich die Frage vergessen. Nein, okay. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen beschummeln bei der Frage. Und zwar war die Frage, ja, was wollt ihr zuerst umsetzen und nicht, was wollt ihr zuerst im Land umsetzen? Und wenn ich irgendwas umsetzen könnte, dann wäre es der europaweite CO2-Zertifikatehandel mit einer harten CO2-Obergrenze, dass wir europaweit den Klimawandel und den Klimaschutz umsetzen. Ja, aber nicht bereichsübergreifend.
Gut. Nein. Damit fangen wir noch gar nicht an. Die Diskussion kommt später. Vor der Diskussion möchten wir nämlich noch jedem von euch zwei Fragen stellen. Und wir bitten euch wirklich, maximal 2 Minuten auf die Antwort zu verwenden. Ich weiß, das ist schwierig, aber ihr könnt das. Wir glauben ganz fest an euch. Ja.
Genau, ich würde dann mit dir anfangen, Michael. Die erste Frage, du hast mal in einem Gespräch mit Fridays for Future Ulm Neum erwähnt, dass du als Regionalpolitiker sowieso nicht so viel bewirken kannst. Wenn du dann in den Landtag gewählt wirst, hast du mehr Einfluss. Was würdest du denn damit genau tun?
Das eine war, was Sie schon erwähnt haben, eben dieses Gesetz zu ändern. Das zweite, ich bleibe dann beim Verkehr, dafür zu sorgen, dass wir statt momentan eine zweistellige Anzahl Verkehrsverbünde nur noch 3 haben, Großraum Stuttgart, Rest von Baden, Rest von Württemberg. Das würde den Verkehr sehr viel vereinfachen. Ich würde die Fernwärme ausbauen. Auch das Land kann nicht alles. Beispielsweise Windkraft macht der Bund, aber das Land kann sehr viel. Und das Land macht momentan nicht alles, was es kann, liegt an unserem werten Koalitionspartner. Deswegen wird ja am 14. März ein neuer Landtag gewählt. Da sagen die Bürgerinnen und Bürger, wer in welcher Stärke reinkommt, wer wie viel zu sagen hat.
Okay, danke. Vor die nächste Frage möchte ich kurz eine Erklärung stellen, damit das für alle klar ist. Und zwar geht es um das 1,5-Grad-Ziel. WissenschaftlerInnen sind sich einig, dass die Erde bis zum Ende dieses Jahrhunderts sich nur noch um 1,5 Grad erhitzen darf, weil sonst sogenannte Kipppunkte überschritten werden. Das bedeutet, dass es dann vermutlich kein Zurück mehr gibt und die Erde früher oder später für uns unbewohnbar wird. Deshalb haben auch 2015 knapp 200 Staaten, darunter auch Deutschland, das Pariser Klimaabkommen unterschrieben und sich dazu verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Jetzt dazu die Frage, auf dem Parteitag der Grünen wurde diskutiert, ob das 1,5-Grad-Ziel oder das 2-Grad-Ziel ins Grundprogramm aufgenommen wird. Und werden die Grünen sie weiterhin Kompromisse eingehen, um Koalitionswillen, die das 1,5-Grad-Ziel dann eben nicht mehr erreichbar machen?
Wir haben die 1,5 Grad im Programm nach einer harten Debatte beschlossen, weil auch unsere internen Haushälterinnen und Haushälter gesagt haben, das kostet ein Schweinegeld. Es kostet aber letztendlich mehr, das nicht zu tun. Und ob wir Kompromisse eingehen werden, Demokratie liegt vom Kompromiss, aber Kompromisse kann es beim Weg geben. Weil da gibt es mehr als 1 und mehr als 2, aber nicht beim Ziel.
Okay, danke.
Vielen Dank. Leon, dann machen wir weiter. Auf den Wahlprogrammen der FDP wird immer wieder betont, dass der Inhalt wichtig ist. Was sind denn die Hauptinhalte und habt ihr Inhalte zur Klimagerechtigkeit?
Ja, also es geht wirklich bei der Klimakrise jetzt um jeden Tag, jeden Monat, den wir verschwenden. Und gerade deshalb geht es im FDP-Wahlprogramm auch ganz viel um Effektivität, um Effizienz. Und wir hatten jetzt zum Beispiel mehrfach die Debatte bezüglich Wind- und Solarkraft, dass das bei Baden-Württemberg nicht viel vorangetrieben wird, was aber auch einfach daran liegt, dass in Baden-Württemberg beispielsweise Wind- und Solarkraft kaum vorhanden sind. Also die Energieträger werden einfach extrem ineffizient. Und deswegen müssen wir uns darauf besinnen und gucken, was sind die Stärken von Baden-Württemberg. Und da ist Ulm ein fantastisches Beispiel, finde ich, denn wir haben in Ulm Batterieforschungszentren, wir haben Wasserstoffforschungszentren. Ja. Wir können wirklich Technologietreiber sein, wir haben mit die klügsten Köpfe der Welt hier in Baden-Württemberg, die nach Baden-Württemberg, die nach Ulm kommen, um zu forschen für Klimagerechtigkeit. Und gerade da müsste das Land viel mehr Forschungsgelder investieren.
Super, dankeschön. Lasst uns Fortschrittmacher sein, keine Untergangspropheten. Dieses Zitat findet man auf Websites von der FDP oder auch von dir. Denn unsere Enkel sollen ein gutes Leben haben. Wie soll das ohne Klimapolitiker funktionieren? Denn du sagst ja selber, du bist kein Klimapolitiker.
Also ich sage, und das habe ich auch in der Vergangenheit gesagt, Klimapolitik ist sicher nicht mein stärkstes Thema. Es ist aber nichtsdestotrotz ein extrem wichtiges Thema für mich. Ja. Ich bin sicher kein Fachmann, ich habe damit auch beruflich, also ich studiere, ich habe da im Studium keinen Kontakt mit gehabt. Nichtsdestotrotz halte ich das für ein, wie gesagt, sehr wichtiges Thema und die Politik muss sich jetzt ranhalten, es umzusetzen. Und was ich mit dem Zitat meinte, ist, dass es in meiner Partei auch Menschen gibt, die ja deutlich kompetenter drin sind, wenn es dann wirklich um die ganz fachlichen Fragen geht. Und mit dem ursprünglichen Zitat ging es darum, was politische Ränder oft Politik mit Angst machen. Das sehen wir ganz stark jetzt beim rechten Rand. Und es wäre mir ein Anliegen, dass die Klimabewegung mit dem Positivbeispiel vorangeht und da wirbt mit einer positiven Zukunft und nicht mit der Angst wirbt.
Vielen Dank.
Okay, Martin, dann würde ich die nächsten zwei Fragen an dich stellen. Zum einen, im Wahlprogramm der SPD ist die Rede von schnellem Kohleausstieg, Wasserstoffwirtschaft und dass der Güterverkehr mehr auf die Schiene verlagert werden soll. Es werden aber nur selten konkrete Maßnahmen genannt. Beim Kohleausstieg zum Beispiel ist die einzige Maßnahme, die drinsteht, Dekarbonisierungsfonds. Was sind denn weitere Pläne oder haben Sie weitere Pläne, um den Kohleausstieg voranzutreiben?
Kann der ja auch relativ schnell vor sich gehen, der Kohleausstieg mit unseren Kraftwerken hier. Ja. Beim Kohleausstieg gibt es ja den Kompromiss, der ist bundesweit vereinbart worden zwischen allen Beteiligten. Und da ist ja klar, wann die Bundesrepublik Deutschland aus der Kohle aussteigt. Und ich denke, der Kompromiss ist auch vernünftig. Wir sollten bei allen Diskussionen eben auch nicht vergessen, dass es im Moment halt immer noch Menschen gibt, die davon leben und denen muss man eine klare Übergangsperspektive schlichtweg geben. Aber ich denke, dass das, was jetzt ein Kohlekompromiss ja mit allen sozusagen geschlossen worden ist, etwas ist, das dem 1,5-Grad-Ziel untergeordnet ist und ein Beitrag dazu ist, die Klimaziele von Paris zu erreichen. Und das Thema Wasserstoffwirtschaft und die anderen Sachen, das sind ja alles Dinge, die am oberen Eselswerk erforscht werden. Und da bin ich mir ganz sicher, dass hier gute Beiträge kommen. Und ich will auch mal sagen, ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir dieses Weltklima nicht retten, indem wir nur Verzicht predigen. Natürlich, klar, Leute, die jedes Wochenende nach Malle fliegen, das muss nicht sein. Und man kann auch viel mehr die Bahn als das Auto nehmen, alles in Ordnung. Aber trotzdem, wir werden diese Welt auch global mit all den Menschen in der dritten Welt, der sogenannten dritten Welt, nur in eine gute Zukunft führen, wenn wir die Technik dazu beherrschen. Und da haben wir hier in Ulm alle Chancen, hier die Dinge voranzutreiben und auch unseren Wohlstand in der Region mit diesen neuen Technologien zu sichern.
Okay, dann zweite Frage auch wieder zum Wahlprogramm. Da steht das CO2-Budget drin. Kannst du ganz kurz erklären, was es ist, warum es im Programm steht und vor allem, wie ihr das umsetzen wollt?
Ein Budget ist halt, du hast halt eine gewisse Menge an CO2, die du verbrauchen kannst und die auch gewisse, was weiß ich, Firmen verbrauchen können und es muss eingehalten werden und es muss kontrolliert werden und das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, wie ein Bankkonto. Hast du Geld drauf, kannst du was nehmen, hast du nichts mehr drauf, kannst du nichts mehr ausgeben. Ganz einfache Geschichte.
Gibt es da schon konkrete Zwischenziele, die Sie formuliert haben?
Ja, bitte. Zwischenziele sind mir jetzt nicht bekannt, aber im Allgemeinen geht es ja darum, wenn es auf Null ist, dann geht es halt nicht mehr. Das heißt, der Weg dorthin ist etwas, wo jeder dann auch klar werden muss für seine Fabrik und für seine persönliche Geschichte, wie viel CO2 er verbraucht. Und er muss dann eben schauen, dass er möglichst auf Null kommt und umsteigt, sage ich mal, auch die Fabriken eben auf Refuels gehen und auf andere Energieformen, die eben kein CO2 brauchen oder es irgendwo kompensieren.
Vielen Dank. Thomas, auf deiner Website schreibst du, ich setze mich für eine lebenswerte Welt für die Zukunft unserer Kinder ein. Anstatt den Klimawandel zu verkünden, werden wir klar handeln. Auch hier meine Frage, was sind klare Maßnahmen und was planst du für die Klimagerechtigkeit zu tun?
Ja, ich kann an das anknüpfen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Wir müssen die Effizienzpotenziale schöpfen, keine Symbolpolitik zu machen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Grünen ein 1,5-Ziel verkünden. An das halten wir uns ohnehin alle. Das ist eine europäische Verpflichtung. Daraus abgeleitet, lieber Martin Rivoire, ist auch der CO2-Zertifikate-Handel geknüpft. Wir müssen ja bis 2030 die entsprechende Menge reduzieren. Wir haben einen Pflichtmarkt, wir haben einen freiwilligen Markt. Und mir geht es darum, jetzt nicht Symbolpolitik zu machen, zu verarmen durch Symbolpolitik, sondern echte Potenziale zu schöpfen. Wir haben 1,3 Milliarden Verbrennerfahrzeuge. Und wir haben die Technologie ready for market, ready for fuel, sie zu betanken. Und wer bremst? Es ist Verkehrsminister Herrmann, der im Prinzip PKWs nicht zulassen will. Er hat sich jetzt dazu bereit erklärt, am 19. Januar 2021 in einer Kabinettsvorlage zumindest mal Züge mit Refuels zu betanken. Wer bremst? Das ist der Staatssekretär von Svenja Schulze, Bundesumweltministerium, SPD, der generell keine Flottenanrechenbarkeit für Refuels in Deutschland, aber auch in Europa will. Das sind die konkreten Hemmschuhe. Und ich glaube, wenn wir sagen, was können wir hier tun? Wir können hier in Baden-Württemberg beispielsweise 60% Schienenverkehr elektrifizieren. Wir sehen, wie es geht an der Südbahn, ein ungelöstes Ziel. Da könnt ihr noch so 365-Euro Tickets fordern. Das ist reine Symbolpolitik, es passiert nichts. Wir müssen die Potenziale schöpfen. Und was ich ganz bedauerlich finde, ist, dass der Herr Unterlasser, Untersteller, aber er ist auch ein Unterlasser, seine Ziele, 10 Jahre habt ihr jetzt Zeit gehabt, grün-rot und dann grün. Herrmann, Verkehrsminister, nein, Grün, nein, nein, Schwarz, Schwarz hat vernünftige Landwirtschaftspolitik gemacht. Der Ministerpräsident ist Grün, Kretschmann. Er hat vor 10 Jahren, der Leon hat es angesprochen, gesagt, wir wollen die Windkraft im Land 10%. Wir sind bei 4,5, ein bisschen zugebilligt, bei 5%. Die Hälfte nicht erreicht. Bei Photovoltaik sind wir 2/3 hinten dran. Wir haben jetzt 9,8% Ausbau. Wir wollen 30, um die Ziele zu erreichen. Und da sage ich, wir brauchen 1000 Megawatt pro Jahr im Land. Okay.
Wir haben noch vorhin ganz am Anfang von diesem Ausbruch jetzt, kam von hinten, ja, das war ein Ausbruch, von unserem Faktencheck kam eine Meldung. Habt ihr noch was? Dann bitte kurz unser Faktencheck.
Ja, und zwar haben Sie gesagt, kleine Korrektur, keins der Wahlprogramme für die Baden-Württemberg-Wahl von keiner Partei ist 1,5 Grad fähig. Und die Politik, die wir gerade verfolgen, steuert eher auf 3 bis 5 Grad globale Erwärmung zu. Also wir sind sehr weit entfernt von 1,5 Grad, Herr Kienle.
Ich habe gesagt, die Gesetze verpflichten den Zertifikatehandel. Und wir sind als Parteien alle den Gesetzen verpflichtet. Von daher, Wahlprogramme sind geduldig, aber wir müssen handeln. Und die Europäische Union in Form einer Kommissionspräsidentin handelt. Green Deal 55% Reduktionsziel CO2-Ausstoß. Bayern hat 60 vorgeschlagen für Bayern. Die werden das erreichen durch Technologie und nicht durch Verzicht.
So. Dann, glaube ich, können wir diese Frage an der Stelle beenden. Das war jetzt mit Abstand bisher die längste Frage. Nächste Frage wäre Wirtschaft, Corona-Pandemie und Klimakrise. Das sind alles Themen, die aktuell die Sicherheit und Gesundheit gefährden. Wie sieht denn Ihre Strategie aus, wie sieht denn deine Strategie aus, diese drei Themen gemeinsam anzugehen?
Ich sag sie nochmal, die drei.
Wirtschaft, Corona-Pandemie und Klimakrise.
Gut, wir haben natürlich diese Interdependenz, einfache Sprache, die wechselseitige Abhängigkeit von Klimaproblematik und Pandemie, das enge Zusammenrücken der Menschen mit den Tieren, das Überspringen von Viren, von Bakterien, Zoonose, das ist ein großes Thema und ich glaube, wir tun gut daran, die Konzepte, die wir auch in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt haben, darauf basieren Förderkriterien, Förderrichtlinien, so viel zur Wirtschaftlichkeit, dann wie wir Flächen organisieren, wie wir Flächenverbrauch organisieren. Ich halte nichts von Flächenzertifikaten, die im Moment diskutiert werden. Ich glaube, wir müssen dort Flächen revitalisieren. Ich schaue hier in die Fußgängerzone Hirschstraße, wo wir Leerstand haben, wo wir nach der Pandemie noch mehr Leerstand haben werden, weil ein Drittel der Menschen sich ans Homeoffice gewöhnt hat, wo ein Drittel der Menschen auch im Homeschooling sind, wo ein Drittel der Menschen sich leider, und das bedauere ich sehr, und das kämpfen wir alle dafür, dass es wieder Leben in der Innenstadt gibt und dass der Handel wieder belebt wird, aber leider auch sich an die Amazonisierung gewöhnt haben. Amazonisierung heißt, wir haben eine Verdreifachung der Paketzubringerdienste, eine dreifache induzierte Mobilität, die nicht sein müsste. Von daher, es geht darum, lebenswerte Flächen in der Innenstadt zu machen, Wohnflächen in der Innenstadt zu rekurrieren, die Innenstadt erreichbar zu machen. Es nützt uns nichts, die Innenstadt erreichbar zu machen und dann aber keine Parkflächen mehr auszuweisen. Wir brauchen großzügigere Flächenzuschnitte und wir brauchen Begrünung in der Innenstadt. Ich rede nur davon, Kaltflächen, wir brauchen Nacht-Tag-Ausgleich, Wärme, wir brauchen begrünte Dächer, wir brauchen auch entsprechende Solar-PV-Anlagen, haben wir viel zu wenig. Zum Glück hat die CDU jetzt dort den Koalitionspartner auch getrieben, was den gewerblichen Gebäudebestand angeht.
Und leider müssen wir es jetzt wirklich an der Stelle unterbrechen, das tut mir sehr leid.
Wir machen es gerne demnächst mal an.
Gut, okay.
Genau, bevor wir jetzt noch zur Diskussion kommen, haben wir uns noch was Kleines überlegt. Und zwar wollen wir jetzt sehr konkrete Antworten, ohne dass Sie irgendwas dazu sagen können. Es tut mir sehr leid. Genau, Sie greifen schon alle dazu. Da liegen Ja-Nein-Karten. Wir werden Ihnen Ja-Nein-Fragen stellen. Und haltet bitte die Karte mit der richtigen Seite nach vorne hoch. Genau. Also, die erste Frage: Wollt ihr den individuellen Personenverkehr verringern? Möglichst ohne nachdenken.
Da enthalte ich mich, denn ich kann auch heute
Abend. Ohne Begründung, wenn Enthaltung, dann Enthaltung. Okay, ich glaube, das war klar, dass es eine Enthaltung ist. Wollen Sie Klimaschutz als Pflichtaufgabe für Kommunen etablieren?
Wollt ihr das Klimagesetz von Baden-Württemberg so anpassen, dass Baden-Württemberg tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann?
Das ist wirklich ein Applaus wert, das stimmt. Macht euch die Klimakrise Angst?
Und erkennt ihr das 1,5-Grad-Ziel als Grundlage aller politischen Entscheidungen an?
Alle. Also auch, ob ich Barrierefreiheit hier auf Münze
bin. Alle. Grundlage aller politischer Entscheidungen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt endlich zur Podiumsdiskussion tatsächlich über. Die erste Frage, die ich Sie bitte zu diskutieren, und achten Sie bitte auf Fairness in den Redebeiträgen, möglichst kurz antworten und den Ball öfter hin und her spielen, sonst müssen wir Sie wirklich unterbrechen. Erste Frage ist: Was ist für Sie Klimaschutz?
Das ist zunächst mal der Erhalt. Jetzt habt ihr mich schon wieder abgeschaltet. Ich mache es kurz für mich. Es ist zunächst der Erhalt der Lebensgrundlagen und es ist die Bewahrung und der Respekt vor der Schöpfung.
Es ist ein Auftrag an Politik, aber auch an die Gesellschaft als Ganzes, und zwar einer, wo wir sehr wenig Zeit haben, ihn zu erfüllen.
Klimaschutz ist der Garant für Zukunft und muss deswegen auch von der Politik ernst genommen werden und durchgeführt werden.
Klimaschutz ist die Aufgabe für die nächsten Jahre, Jahrzehnte im Prinzip. Wir haben in 50 oder 100 Jahren haben wir so viel CO2 produziert wie die ganzen Rest der Menschheit zuvor nicht. Und jetzt müssen wir es in 100 oder in 50 Jahren alles wieder zurückholen. Das ist die zentrale Aufgabe, sonst geht es abwärts mit unserem Planeten. Es ist aber auch ein Thema, eine Chance für uns, weil wir die Technologie in Deutschland und Europa haben. Und ich sage mal vielleicht noch ein Wort, weil andere jetzt auch mehr geredet haben. Etwa etwas mehr als die Hälfte der Menschen auf diesem Planeten hat keinen Strom. Da ist das Thema Photovoltaik, wo wir in Deutschland, Europa ganz weit vorne dran sind, ein tolles Exportthema. Also hier produziert, hier entwickelt, hier die Technologie gemacht, exportiert in die dritte Welt, in die Länder, wo noch kein Strom da ist. Das sind einfach tolle Geschichten, wo wir auch vom Klimaschutz unsere Vorteile haben können.
Okay, dann stelle ich mal die nächste Frage. Wie wollt ihr die Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen nachverfolgen lassen und welche Konsequenzen zieht ihr dann aus Verfehlungen?
Wir wissen ja die Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen. Wir wissen, dass wir dringend den Gebäudebestand sanieren müssen. Wir wissen, dass wir dringend die Antriebe klimaneutral, klimafreundlich machen müssen, mit Wasserstoff, mit Refuels einsetzen müssen. Wir wissen, dass wir aufforsten müssen. Wir wissen, dass wir Moose benässen müssen, sonst würden wir sie nicht als Zertifikate einsetzen. Wir wissen, dass wir verstärkt Holz einsetzen müssen, als Hybridbauweise. Und wir wissen, dass wir auch bei Zementbrennen dem Baustoff mit Wasserstoff klimaneutral arbeiten können. Bis wir soweit sind, werden wir gerade ein Kerosinprojekt machen, Rückgewinnung von Kerosin. Wir wissen es, wir müssen es nur mit einem technologischen Umsetzungskonzept in die Hände nehmen. Wir müssen mehr machen.
Da haben Sie völlig recht. Das Problem war nur, das ging so ein bisschen an der Frage vorbei. Und zwar war nicht die Frage, was getan werden muss, sondern wie wollen Sie die Wirksamkeit von beschlossenen Maßnahmen nachverfolgen? Also wenn wir die Maßnahme beschließen, wir sanieren jetzt Häuser, wie viel CO2 spart uns das ein und inwiefern bringt es uns unserem Ziel näher?
Ja gut, das kann man natürlich berechnen, aber die Wirksamkeit auf die gesamte Atmosphäre ist natürlich frustrierend, weil wenn heute ein Angriff auf Syrien geflogen wird, wo viel Wärme freigesetzt, wo viel Baustoffe freigesetzt wird, dann haben wir natürlich eine Konterkarierung dessen, was wir erreichen. Von daher, wir wissen, was wir tun müssen. Wir können nur für unseren Handlungskreis in unserer Kompetenz die richtigen Maßnahmen setzen und wir können uns auf internationaler Ebene dafür einsetzen, dass wir auch 1,3 Milliarden Fahrzeuge klimaneutral machen. Da können wir die Technologie liefern. Das ist der Ansatzpunkt.
Es ist ja schon so. Das Statistische Landesamt und auch das Statistische Bundesamt hat relativ genaue Zahlen, wie es mit den CO2-Einsparungen aussieht. Das heißt, man kann genau sehen, wie viele Häuser saniert worden sind, was daraus die Folge ist, wie viel CO2 eingespart worden sind. Das ist das eine, den Überblick und die Kontrolle hat man. Aber das andere ist natürlich, dass Gesetze da sind, die man sich halten muss. Und wer Gesetze bricht und sich nicht dran hält, der wird bestraft. Also das ist auch eine ganz einfache Geschichte. Und ich stimme dem nicht zu, dass man sagt, wir können hier gar nichts machen, weil wir so klein sind. Gerade wir müssen es machen, weil wir sozusagen die reichen Länder sind. Wir müssen das Vorbild sein für die ganze Welt. Wir müssen als Vorbild vorangehen. Wenn wir die Technologien anwenden, dann können sie auch andere Länder anwenden. In anderen Ländern, die ärmer sind. Und jetzt hier mit dem Luftangriff auf Syrien zu kommen, das hat ja jetzt mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Also das ist jetzt schon ein bisschen daneben. Da könnte man andere Dinge diskutieren.
Es hat natürlich was damit zu tun, weil wir Klimaschutz nur global bestehen werden. Und wir müssen natürlich auch darauf einwirken, dass die anderen sich dran halten. Ja, der Macron hat doch die Diskussion losgetreten. Halten wir uns neutral in einer völkerrechtlichen Völkergemeinschaft oder zwingen wir Bolsonaro aufzuhören mit 80 Rodungen pro Tag den Urwald anzuzünden? Da ist doch die Frage, wie weit die Völkergemeinschaft zusammensteht und in Kriegsgebiete, aber auch in Vernichtungsgebiete, wo Flora, Fauna abgebaut wird, ein Stück weit stärker und massiver Eingriff nimmt. Das meinte ich damit. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere Maßnahmen auch eine entsprechende Effizienz haben. Und wenn du sagst global, natürlich die Technologie importieren. Dazu hat man in Ulm einen Verein Global Energy Solutions gegründet, der genau dieses verfolgt. Unser Entwicklungshilfeminister Müller hat einen Pakt für Afrika geschlossen.
Baden-Württemberg-Ebene. Wir würden alle gerne die Welt retten. Ich bin mir sicher, wir sind da alle einer Meinung. Wir würden noch mal kurz gerne zur Frage zurückkehren, und zwar, dass die letzten zwei auch auf jeden Fall noch einen Punkt dazu sagen können. Clara, möchtest du die Frage noch mal kurz wiederholen?
Ja, also wie wollen wir die Effizienz von die Wirksamkeit von Gesetzen messen. Ja? Wie gesagt wurde bereits, die Zahlen sind da, das Statistische Bundesamt und Landesamt hat die Zahlen. Welche Konsequenzen sollen gezogen werden? Und das ist ganz einfach, und ich habe es vorher schon angemerkt, wirklich ein Kernbaustein der Klimastrategie muss in meinen Augen der CO2-Zertifikatehandel sein. Nicht nur deswegen, weil er den Preis effizient bemisst, im Gegensatz zu einer CO2-Steuer, sondern weil er den entscheidenden Vorteil hat, dass der Handel eine feste CO2-Obergrenze mitliefert. Das hat eine CO2-Steuer nicht. Und nur so können wir sicherstellen, dass der CO2-Handel oder der CO2-Ausstoß begrenzt wird. Und die Konsequenz ist ganz einfach: Wenn die Maßnahmen nicht ziehen, wenn die Maßnahmen die Unternehmen umsetzen, um Geld zu sparen, nicht ziehen, dann werden die Preise steigen bei den Unternehmen. Dann werden die Unternehmen sich nicht halten können auf dem Markt. Und so werden innovative Unternehmen, innovative Technologien gefördert und billiger. Und das ist die Konsequenz, da muss auch keine weitere Konsequenz gezogen werden.
Ja, man sollte sich als politisch Aktiver nicht als der Besitzer der ultimativen Weisheit halten. Deswegen sage ich offen, ich kann die CO2-Folgen einer Maßnahme nicht selber berechnen. Wir haben im Land genügend Fachleute, die das können. Und dann sollte man vor Beschlussfassung die Maßnahme vorlegen, die werden es recht genau sagen. Und dann, Thomas, sieh es mir nach, aber du hast gerade zwei Vorurteile auf einmal bestätigt. Über Anwälte und über Politiker. Über Politiker, weil gern die Verantwortung möglichst weit nach oben delegiert wird. Es ist klar, wir können in Baden-Württemberg die Ziele nicht allein erreichen, aber lass uns mal darüber reden, wie wir unseren Beitrag liefern. Wir müssen den CO2-Ausstoß pro Kopf, sagen wir, um 9 Tonnen senken. Ein Drittel, Baden-Württemberg 3 Tonnen, ist schon viel. Und zweite, über Anwälte, dass sie nicht rechnen, weil ich frage dich jetzt zum dritten Mal auf dem Podium, was glaubst du, kostet ein Kilometer eines durchschnittlichen Fahrzeugs, wenn wir global auf Refuels setzen, zu welchem Preis?
Du zitierst es ja, Judex non calculat. Ich habe auch nicht gerechnet, ich habe gesagt, wir wissen die effektiven Maßnahmen. Und ich muss schon sagen, aus grünem Mund zu sagen, wir setzen uns Ziele, aber wir erreichen sie nicht. Dein Umweltminister Unterlasser hat das CO2-Ziel jetzt nur deshalb erreicht, weil wir eine Pandemie gehabt haben und weil es relativ wenig Fahrbewegungen gegeben hat, was die LKWs angeht und den MIV. Tatsächlich haben die Bayern 20% mehr Klimaziele erreicht, mehr CO2-Reduktion erreicht. Die Hessen um Baden-Württemberg herum, die Rheinland-Pfälzer, haben 20% mehr Klimaziele erreicht und das in den gleichen 10 Jahren. Ich sage nur, keine Symbolpolitik, Effizienzpolitik, und dann wird nachgemessen, dann wird verglichen und ich glaube, dann sieht eure Bilanz relativ schlecht aus. Aber mir geht es jetzt auch nicht darum, dass ich eure Bilanz besser reden will, als sie ist, sondern mir geht es wirklich darum, dass wir Lösungen finden.
Es stimmt, Baden-Württemberg hätte ohne Pandemie die Klimaziele nicht erreichen können. Das ist traurig, das ist so. Ich will auch nicht sagen, dass die Landesregierung darauf keinen Einfluss hat, aber weil es immer wieder gesagt wird mit der Windkraft. Bei der Windkraft wurde die Finanzierung geändert. Die Windkraft nach dem jetzigen Marktdesign rentiert sich in Baden-Württemberg nicht und wird sich nicht rentieren, bis das Fördergesetz geändert wird. Und wir können gern darüber, die GroKo, die das Gesetz geändert haben, nicht im Sinne von verantwortungslos geworden, hatte ja gute Gründe. Sie hat gesagt, mit dem gleichen Geld im Norden ist mehr Windkraft erreicht und wir bauen lieber Netze stattdessen nach unten und da ist was dran. Bloß wenn wir die Paradigmen wechseln und sagen, Windkraft nicht flächendeckend, sondern dort, wo sie mehr Erträge werden, dann sind regionale Ziele in einem windkraftarmen Land Unsinn. Die Welt ändert sich.
Mein Kollege Hase hat euch geholfen, den Windkraftatlas noch zu untersuchen, sodass wir wenigstens 12 Windkraftanlagen
sehr, sehr
im Jahr hingekriegt haben.
Dass wir das diese Frage jetzt nach knappen 10 Minuten abbrechen müssen, dass wir nicht über eine einzige Frage eine halbe Stunde diskutieren. Ich weiß, es ist möglich. Genau, ihr habt uns gewarnt. Wir versuchen zu lernen, euch zu unterbrechen. Ich würde gerne mit einem etwas größeren Block, wo wir eigentlich schon ziemlich mittendrin stecken, weitermachen, und zwar Subventionen und Wirtschaft. Und zwar laut Bundes- nach laut Umweltbundesamt gibt es jährlich 57 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen in Deutschland. Welche dieser Subventionen möchten Sie in Bavü kürzen oder auch streichen, beziehungsweise sich auf Bundesebene für die Abschaffung einsetzen?
Genau, die Antwort fällt mir relativ leicht. Als Freie Demokraten sind wir insgesamt kein Fan von Subventionen, weil sie einfach das Ergebnis verzerren, den Markt verzerren. Auch andersrum, ja, auch wenn wir jetzt Windkraft ohne Ende subventionieren, bauen wir ohne Ende Windkrafträder in Gegenden, wo kein Wind weht. Ja. Also Subventionen sind immer problematisch, immer hochproblematisch und deswegen nennt mir die Subventionen und wir kürzen sie gerne, ist kein Problem, ja, da bin ich ganz großzügig.
Umweltschädliche
Diskussionen. Ja, auch so rum, gerne kürzen. Ja, Subventionen allgemein machen in meinen Augen einfach keinen Sinn. Oder die meisten machen keinen Sinn, ja. Ein Wort noch an die Zuschauer. Ihr erlebt heute was wir auf jedem Podium erleben, und zwar, was Grüne und CDU und SPD sich hier keifen ohne Ende. Die letzten 10 Jahre haben zusammen regiert. Alle zeigen den Finger aufeinander. Alle drei haben regiert die letzten 10 Jahre und es wurde nichts umgesetzt. Und ich frage mich, warum.
Und wir haben gerade genau einen Finger gesehen, der auf alle anderen gezeigt hat.
Ja, wir waren nicht in der Regierung, ja?
So, Martin, du hast auch schon länger nichts mehr gesagt.
Ich guck da gar nicht zu.
Subventionen und Wirtschaft.
Nee, aber sag mal, ich glaube, das Größte, also Subventionen an sich sind ja nicht schlecht, um sie in einen politisch gewollten Weg einzuschlagen. Und wenn wir politisch gewolltes Klima schützen wollen, was wir alle wollen, dann muss man auch das eine oder andere unterstützen und Subventionen umleiten. Und da ist für mich das Erste die Landwirtschaft. Also da geht viel Geld rein, auch in Dinge, die eben klimaschädlich sind. Massentierhaltung, Ferkelzucht, all diese Dinge, wo alles eng miteinander ist, hat übrigens auch was mit pandemischen Dingen zu tun, weil da auch viele Sachen übertragen werden. Also ich glaube, da müssen wir viel neu denken in diesem Bereich. Und dann nenne ich jetzt mal als Erstes, wo wir Subventionen zumindest ändern müssen, weg von umweltbelastend hin zu klimafördernd, klimaschützend, das ist die Landwirtschaft.
Das würde ich aber so pauschal nicht unterstreichen, lieber Martin, denn was wir ja gerade gemacht haben in den letzten 5 Jahren im Land ist, den Umbau einer konventionellen Landwirtschaft in eine Biolandwirtschaft zu unterstützen. Und wir haben auch weitere 500...
Nein.
Du musst, es mag sein, dass du die Programme zu reduziert liest. Du musst differenzieren, wo du die Landwirtschaft kürzen willst. Wir brauchen beides. Wir brauchen Bienen und Bauern. Wir brauchen einen stärkeren Biotopverbund und wir brauchen in der Landwirtschaft sicherlich Hilfen, um konventionelle Bauern auch in eine Biolandschaft zu widmen.
Nichts anderes habe ich gesagt.
Ich glaube, ein wichtiges Thema ist die Kohle, aber da steigen wir aus. Das ist ja gesetzlich verankert. Wir haben hier das Biomassekraftwerk jetzt nächstes Jahr kohlefrei gestaltet. Das sind so Dinge, Dinge, wo man auch echte Effizienzpotenziale schöpfen kann. Wir haben eine Vielzahl von Gütesiegeln, die das nicht halten, was sie versprechen. Fair, nicht fair trade, aber biofair und so weiter. Da müsste man genauer hinschauen, was man mit diesen Gütesiegeln alles verspricht und was man nicht halten kann. Ich glaube, da haben wir einen horrenden Topf an Fördermöglichkeiten, die wir besser einsetzen können.
Es macht ja ab und zu Spaß, auf so hohe Ebene abstrakt zu diskutieren. Dann machen wir es mal konkret. Von den klimaschädlichen Subventionen sind es eigentlich 4, die 99% des Betrags ausmachen. Und ich nenne sie mal konkret. Das ist das Dienstwagenprivileg, weil die nicht angemessen besteuert werden. Das ist die Kohlesubvention, das ist die Steuerbefreiung für Agrardiesel oder eine Steuerbesserstellung für Agrardiesel und eine Steuerbesserstellung für Heizöl. Das sind die wesentlichen Subventionen. Und ich kann euch problemlos versprechen, wenn ich im Landtag sitzen sollte, mich dann bei der Landesregierung einzusetzen, die sich dann über den Bundesrat beim Bund einsetzt, dass er sie abschafft. Und ich meine es damit auch ernst, nur seien wir realistisch, der Einfluss der Länder auf alle 4 dieser Subventionen ist gering. Und es ist im Landtagswahlkampf immer ein beliebtes Mittel, und dafür ist unsere Politikerzunft nicht besonders beliebt, dann Bundesratsinitiativen zu versprechen. Aber 6 Monate
vor der Bundestagswahl, die das entscheidet, zu sagen, wählt mich, damit ich dann der Regierung sage, die soll über den Bundesrat, dem Bundestag sagen, die soll es ändern. Sorry, so verlogen bin ich nicht. Ich bin bereit für die Abschaffung jeder umweltschädlichen Subvention zu kämpfen, aber mir ist nicht bekannt, wo Baden-Württemberg noch welche hat, die es selber abschaffen könnte. Wenn es mir jemand sagen kann, dann werde ich mit vollem Einsatz dafür kämpfen, aber ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und ich kenne keine.
Vielleicht nur ein Satz, ich will noch eine Lanze brechen für Subventionen. Wir brauchen uns nicht über Agrardieselabschaffungen unterhalten. Wir haben ein viel besseres Programm, nämlich Subventionen zu geben. Wir haben 9 Milliarden jetzt aus dem Europatopf bekommen für Wasserstoffprogramme. Wir waren gestern beispielsweise bei einem Landmaschinenhändler, der grünen Wasserstoff aus Biogas herstellt. Wir können Landmaschinen, Selbstfahrer mit grünem Wasserstoff betanken. Dafür brauchen wir Anschubfinanzierung. Das ist ein gutes Beispiel, wie man Subventionen sinnvoll einsetzen kann.
Langer Satz, aber hat funktioniert. Vielen Dank, Thomas. Clara.
Okay, dann wir haben jetzt relativ viel über Wirtschaft und Subventionen geredet und wir würden jetzt noch gerne über ein anderes Thema bzw. einen anderen Begriff reden. Diesen Begriff will ich auch erstmal erklären für alle, damit der verständlich ist. Es geht um den Begriff Klimagerechtigkeit. Wir benutzen inzwischen immer mehr den Begriff Klimagerechtigkeit oder Climate Justice statt den Begriff Klimaschutz. Der Begriff Klimagerechtigkeit ist im Prinzip eine Erweiterung von dem Begriff Klimaschutz und besagt im Prinzip, dass Klimaschutz so funktionieren muss, dass dadurch keine Menschen benachteiligt werden. Da geht es zum Beispiel um den globalen Süden, der ja sehr viel stärker von der Klimakrise betroffen ist, dass dort eben mehr Klimaschutz betrieben wird und dass auch die Menschen, die dort leben, nicht mehr unter den Folgen leiden. Es gilt aber auch zum Beispiel hier, dass keine sozial oder finanziell benachteiligten Gruppen mehr unter der Krise leiden wie andere, und da zählen zum Beispiel rassistisch oder sexistisch benachteiligte Gruppen dazu. Jetzt zu den Fragen zu diesem Begriff Klimagerechtigkeit. Was haltet ihr denn von BürgerInnenbeteiligung bei der Klimaschutzgesetzgebung?
Abstrakt werden alle Ja sagen, es kommt auf die Ausgestaltung an.
BürgerInnenbeteiligung.
Ja?
Machen wir es konkret. Wie haben Sie vor, dass Bürger und Bürgerinnen mehr an Klimaschutz teilhaben können, mehr an Klimagerechtigkeit, damit wirklich die Interessen von jedem vertreten werden können? Wie können wir BürgerInnen mehr einbeziehen?
Naja, wenn es nach mir ginge, aber ich sage es abstrakt, weil es ist kein Landesthema. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Klimaschutzfonds schaffen, der einzelne kleine Maßnahmen, die nicht über bundesweite Förderprogramme finanziert werden könnten, weil es so spezifisch ist, dass sie fördern, das heißt, die sie durchführen, kriegen Geld raus, die bereit sind, Geld zu investieren, kriegen eine Rendite. Das ist die finanzielle Beteiligung. Die politische Beteiligung, die ist im Klimaschutzbereich nicht anders als woanders. Es heißt Transparenz, es heißt gehört werden, es heißt auf Augenhöhe. So abstrakt werden mir auch alle Kollegen zustimmen. Es kommt aufs Kleingedruckte an. Wie leicht ist ein Gesetzesentwurf formuliert? Braucht man 2 Studienabschlüsse, um ihn zu verstehen? Wie leicht ist es, Stellungnahmen einzureichen? Das Wichtigste, wer liest diese und was passiert mit dem Gelesen? Das ist die Kernfrage.
Michael, vielleicht nur als euer Koalitionspartner, das, was du gerade gefordert hast, haben wir umgesetzt. Vielleicht nicht mit eurer Mithilfe, aber es gibt eine Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg, die mit dem Klimaschutzgesetz im Oktober verkündet worden ist. Das ist genau das, was du gesagt hast. Es sind Projekte, die Klimaneutralität fördern, beispielsweise die Dienstflüge, die du vorhin angesprochen hast, die kompensiert werden können. Das ist ein Stück weit Klimagerechtigkeit, weil die Emittenten sich ein Stück weit, das ist ja der Vorwurf, freikaufen können, aber es werden damit globale Projekte unterstützt. Und ich glaube, da müssen wir uns ein Stück weit weiterentwickeln. Es ist noch kein Präliminaria zu sagen, wenn ich jeden Bürger beteilige, dann habe ich eine absolut gerechte Klimapolitik. Ich glaube, der erste Ansatz ist viel richtiger zu sagen, wir müssen ihn global denken. Und dort, wo Klimaschutz tatsächlich, arabische Wüste, Maghreb, dort, wo dreifache Wirkungsgrad beispielsweise bei der Herstellung von Wasserstoff, grünem Wasserstoff erzielt werden kann. Dort müssen Austauschprojekte stattfinden und diese Austauschprojekte müssen dann auch in Klimagerechtigkeit hier mit einfließen. Das ist die Frage des Zertifikatehandels. Wir müssen nur aufpassen, das ist die Kritik an dir, Leon, dass wir sagen, der Zertifikatehandel, so wie er jetzt eingerichtet ist, ist Ende der Fahnenstange, weil der ist rein effizienzbasiert. Wir haben so viele gute Projekte hier. Ich war kürzlich oben in Beimerstetten, die verhindern Mobilität, Müllmobilität, aber können ihr Projekt nicht validieren, zertifizieren lassen im Zertifikatehandel, weil die Bandbreite zu wenig ist, um Kompensation Gerechtigkeit zu erreichen. Wir müssen
Thomas,
auch dort das
Thomas,
Level senken. Sorry, es hat nicht funktioniert.
genau, ihr zwei habt noch nichts dazu gesagt.
So haben wir uns geeinigt.
Also, um die politische Teilhabe, ja. Die Mittel sind in unserer Demokratie da. Die Mittel sind da, die Werkzeuge sind da, teilzuhaben. Und die wurden in den letzten Jahren oft nicht ausreichend benutzt. Das sehen wir in der Wahlbeteiligung. Das sehen wir daran, dass es weniger Petitionen gab, dass es weniger Bewegungen gab in der Politik, was junge Menschen sich nicht mehr eingebracht haben, was eine sehr erschreckende und traurige Entwicklung war. Und es hat sich die letzten zwei, drei, vier Jahre wieder geändert in meinem Empfinden. Ja? Das zeigt Fridays for Future. Das hat die Debatte gezeigt um den europäischen Upload-Filter, ja. Und ich finde, das ist eine sehr richtige Entwicklung und die Antwort ist darauf, es braucht nicht mehr Mitbestimmungsrechte, es braucht mehr Menschen, die sich teilnehmen wollen, die teilnehmen können. Und da geht Fridays for Future mit einem tollen Beispiel voran in meinen Augen. Um die zweite jetzt nochmal auf, was Thomas sagt, einzugehen.
Ganz kurz bitte, ganz kurz darauf eingehen. Ja. Wir haben
also
wirklich
Klimaschutz ist auch global eine Chance, denn wir können auch zum Beispiel da im weltweiten Süden, wie es gesagt wurde, kann ohne Ende Sonnenenergie produziert werden. Das sind Jobs, die da vor Ort entstehen. Das ist eine Industrie, die da vor Ort entsteht. Das ist eine Chance auf Wohlstand global. Und wir dürfen Klimajustice nicht immer nur als Bedrohung, als Gefahr sehen, sondern wirklich auch als Chance.
Also ich schließe mal dem Lob jetzt auch für euch, weil ihr seid ja ein Beispiel, wie Bürgerbeteiligung und Initiative Dinge auch ins Rollen bringt. Aber es gibt ja auch andere. Es gibt ja das Volksbegehren Bienen, das in Bayern und dann auch in Baden-Württemberg war. Ohne diese beiden Volksbegehren mit ganz vielen Unterschriften hätte sich die bayerische Staatsregierung, aber auch die Landesregierung in Baden-Württemberg nicht im Bereich des Naturschutzes so bewegt, wie sie es dann am Schluss gemacht haben. Das sind Beteiligungsmodelle, unabhängig von dem, wie man mit Geld das natürlich auch machen kann. Aber so einfach bürgerschaftliches Engagement, Beteiligung. Und wenn wir über globale Gerechtigkeit reden, dann will ich mal noch ein Beispiel nennen. Also es kann nicht sein, dass wir sozusagen hier unser gutes Gewissen machen beim Klimaschutz und alle bloß noch mit Elektroautos rumfahren und diejenigen, die in Bolivien das Lithium aus dem Salzsee rausholen, daran verrecken. Also das ist doch das Thema, wo wir Dinge, die wir hier machen, immer vom Anfang an denken müssen, wo es entsteht und welche Folgen es an anderer Stelle auf dieser Erde haben. Und das ist für mich auch die globale Gerechtigkeit bei all dem, was wir hier machen, immer dran denken, wo es herkommt und was die Folgen in anderen Bereichen der Welt sind, auch im Bereich des Klimaschutzes, ja.
Okay, dann möchte ich jetzt noch eine letzte Frage stellen, die ihr bitte möglichst kurz beantwortet, aber ich denke, das solltet ihr sogar recht gut hinbekommen bei der Frage. Wenn ihr euch jetzt mal umschaut, unter euch Vieren, ganz einfache Frage, wie sollen sich junge Frauen oder auch nicht weiße Menschen von euch vertreten fühlen?
Ich finde, sie sollten sich nicht an unserer Hautfarbe und nicht an unserem Geschlecht festmachen, sondern wir schließen sie in unser Herz ein und wir versuchen sie bestmöglich zu vertreten.
Wow, das ging schnell.
Ja. Auf die Gefahr, dass ich mich unbeliebt mache, muss ich mich dem Thomas anschließen. Also es gibt viele weiße junge Männer, von denen ich mich nicht vertreten fühle. Es gibt viele schwarze junge Frauen, schwarze alte Frauen, von denen ich mich vertreten fühle. Und ich glaube, in der Politik geht es weniger ums Aussehen, nicht ums Geschlecht, nicht um die Hautfarbe oder Sexualität oder sonst irgendwas. Es geht wirklich um die Inhalte. Und ja, was wir in Ulm nur Männer haben, nur weiße Männer, ist natürlich bedauerlich, aber
ich kann mich jetzt auch nicht ändern und ich finde, es ist ein Zufall. Es gibt andere Wahlkreise, da stehen drei Frauen und ein Mann da, also es gibt schon Mischungen. Ich will nur sagen, also meine Partei, die Ulmer SPD, wir sind seit 1989, haben wir haben wir eine quotierte Liste, das heißt Reißverschlussverfahren, Mann, Frau, Frau, Mann, je nachdem, wer gerade vorne mit anfängt. Also wir ziehen das durch und bei der letzten Kommunalwahl hat auch jemand kandidiert mit der schwarzen Hautfarbe. Also man versucht es ja in der Partei dann wirklich zu machen und durchzuziehen und auch die Bevölkerung zu repräsentieren. Genauso wie man Leute mit Migrationshintergrund, wie die Grünen ja auch, andere auch, haben. Man versucht es ja zu machen und es wird auch immer mehr. Und dass wir jetzt halt hier mit 4 weißen Männern sitzen, das ist jetzt halt irgendwie schon scheiße, aber es ist halt so, ja.
Ich kann nicht ändern, wenn sich Menschen durch mein Geschlecht und meine Hautfarbe nicht vertreten fühlen. Wobei ich glaube, ihr hört mir an, dass ich jetzt kein geborener Schwab bin. Aber was ich ändern kann, und das habe ich gezeigt, ist, dass da, wo ich Einfluss habe, die volle Bandbreite der Gesellschaft zum Zuge kommt. Ich war als Geschäftsführer und Wahlkampfleiter dafür zuständig, eine Kommunalwahlliste der Versammlung vorzuschlagen, dann Wahlkampf zu machen. Wir haben eine junge schwarze Frau, eine türkischstämmige Frau im besten Alter und zwei junge Schwäbinnen reinbekommen. Und wenn der Gemeinderat hoffentlich demnächst 50% Frauen hat, das hat er nämlich, wenn Martin und ich gewählt würden und unsere Mandate aufgeben, weil für uns beiden würden Frauen nachrücken, aber es ist genau 50%, dann liegt es unter anderem an der grünen Fraktion, die dann zu 3/4 aus Frauen bestünde. Und aufs Land umgerechnet hieße es, es braucht ein neues Wahlgesetz schlicht und ergreifend, das Frauen die Chancen einräumt. Und es ist eine Tradition, dass Newcomer in der größten Koalitionsfraktion Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses werden, so wie Jürgen Filius vor 10 Jahren. Und in diesem Amt hat man die Möglichkeit, bestimmte Pflöcke einzurahmen für die Änderung des Wahlgesetzes. Also einfach die Bitte, mach die Grünen zur stärksten Fraktion und mich zu einem Teil davon. Dann wird, weil man hat die Möglichkeit, Anhörungen anzusetzen. Jetzt doch ein Satz, wenn ihr mir gestattet. Das baden-württembergische Wahlgesetz gehört auch deswegen geändert, weil Stimmen in Nordbaden deutlich mehr wert sind als in Württemberg. Es wurde an die Bevölkerungsentwicklung nicht angepasst. Und das ist etwas, was der Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses durchbringen kann. Und wenn der Zug ins Rollen gekommen ist, wenn man tatsächlich geschafft hat, dass der Landtag sich damit beschäftigt, das Wahlgesetz zu ändern, dann wird auch eine Form reinkommen, die die Frauen die Repräsentation ermöglicht. Da bin ich mir felsenfest sicher.
Okay, jetzt ein Moment. Martin, bitte ganz kurz, unser Faktencheck hat sich gerade gemeldet.
Also ja, ich wollte zum Herrn Kienle, glaube ich, nochmal was sagen. Und zwar, jemand anders. Egal, die Frauenquote bei den Bewerbenden, also den Kandidatinnen in Baden-Württemberg, liegt gerade mal bei 26%. Also das ist längst nicht ausgeglichen.
Mein praktischer Tipp, macht ihr das nächste Mal noch besser.
Okay, also so, wir würden jetzt die Diskussion an dieser Stelle beenden. Erstmal vielen Dank an euch natürlich. Zum Abschluss noch ganz kurz, darf jeder von euch ein Fazit ziehen sozusagen, aber bitte nur 3 Worte. 3 Stichworte als Fazit.
Drei Stichworte.
Martin, du darfst anfangen.
Ich sage nur, es war die spannendste aller Podiumsdiskussionen, die wir bisher hatten. Danke dafür.
Thomas.
Mischt euch ein.
Okay, Michael.
Ich hoffe, es gab nicht zu viel Politiker-Attitüde und wir haben euch nicht gelangweilt. Das Thema ist zu ernst dafür.
Ja, ich fand es toll, mal direkt im Austausch zu sein und nicht nur im Livestream. Euch auch mal zu sehen.
Vielen, vielen Dank an die Kandidaten. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt zugeguckt haben von daheim oder von hier. Noch viel fetteren Applaus, bitte. Super, das sollte man auch auf dem Livestream gerade hören. Noch eine kurze Werbung für uns von Fridays for Future. Wenn gerade die jungen Leute unter euch, Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten, Wenn ihr Lust habt, ins Orga-Team zu kommen, um solche Veranstaltungen mitzuorganisieren oder auch mal selber auf einer Bühne zu stehen, schreibt uns, bringt euch ein, wir brauchen politische Teilhabe aus der Mitte der Bevölkerung, aus dem jungen Teil auch der Bevölkerung. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt und noch zur Schule geht, meldet euch trotzdem bei uns. Wir brauchen Schuldelis, die auch in Schulklassen und in Schulen Infos von uns verbreiten. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass am Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr eine Mobilitätswende-Diskussion stattfindet mit den hier Anwesenden. Da dürfen Sie sich nochmal, ja, hoffentlich schaffen wir es dann besser, kürzere Kommentare zu bringen. Ja, Linke und die Klimaliste werden auch anwesend sein und eine Person von uns von Fridays for Future. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, für die Wahl am 14.03., wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind beziehungsweise sich sehr uninformiert fühlen, was Klimainhalte der Parteien angeht, wir, die Fridays for Future, zusammen mit den Parents for Future und dem ADFC veranstalten an den nächsten drei Samstagen, jeweils ab 8 Uhr morgens, direkt da vorne in der Hirschstraße an der Ecke, einen Infostand, wo wir Sie gerne nochmal im persönlichen Gespräch aufklären und so gut es uns eben möglich ist, noch ein bisschen Diskussionen mit Ihnen über die Wahlprogramme führen. Gut, wer sich diese Diskussion nochmal angucken möchte oder sie irgendwem anders zeigen möchte, ab Anfang nächster Woche findet man den Zusammenschnitt von der heutigen Veranstaltung auf unserem YouTube-Kanal Fridays for Future Ulm Neu-Ulm. Wir haben auch einige kleine Parteien interviewt. Die Videos finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal. Und dann bitte ich Sie nur noch, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, auch da noch die Sicherheitsabstände einzuhalten. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.
Vielen Dank.
Tausend Dank an die Moderation, an den Faktencheck, an alle Leute im Hintergrund und vor allen Dingen Clara und Helena. Ihr habt das grandios gemacht.